Search and Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE & Co. KG, Olympus Deutschland GmbH und Medtronic GmbH.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Surgeon Talk, dem chirurgischen Podcast rund um alles, was spannend und aktuell ist in der Chirurgie. Mein Name ist Benedikt und mit meinen Interviewgästen will ich heute eine kleine Kongressnachlese auf den diesjährigen DKUU, den Deutschen Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie, machen. Direkt mal ein Disclaimer vorneweg, dieser Kongress ist riesig. Über 8000 Teilnehmende, oft mehr als 7 Sitzungen parallel über 4 Tage. Wer glaubt, das lässt sich in 30 Minuten Podcast abbilden, den muss ich gleich schon mal enttäuschen. Aber ich will versuchen, eine spannende Nachlese mit wichtigen Aspekten und Referentinnen abzuarbeiten, die in den entsprechenden Sitzungen auch als Vorsitzende oder Vortragende eingespannt waren und für euch kommentieren und einordnen. Als Aufbau habe ich mir überlegt, 5 Themen anzugehen. Einmal Nachwuchs, also Einstieg in die Klinik, dann eine wirklich lohnenswerte Neuerung direkt aus der Klinik, ein neues Forschungsprojekt aus der Klinik, das in die Nachbehandlung oder für die Nachbehandlung wesentlich neue Informationen liefert und gleichzeitig digitale Neuerungen und zu guter Letzt noch ein Ausblick aus einer sogenannten Utopiesitzung. Da ging es darum, wie sieht der perfekte Tagesablauf für WeiterbildungsassistentInnen aus in der modernen Klinik. Ich hoffe, damit kann ich euch eine spannende und hoffentlich auch kurzweilige Nachlese bieten. Fehlt jemandem etwas oder möchte jemand nächstes Jahr ein ganz spezielles Thema adressiert wissen, schreibt uns einfach gerne. Ansonsten geht's jetzt los mit dem Dauerbrenner-Thema Nachwuchs. Wo drückt der Schuh? Was kann man machen? Mit Dr. Annika Hettich aus Hamburg. Wichtig vorneweg ist nochmal zu sagen, wir waren wirklich live auf dem Kongress. Da gibt es erstaunlich wenig Rückzugsmöglichkeiten und das merkt man auch gleich. Wir sind nämlich gleich zweimal überfallen worden. Einmal ein kurzes Hallo und einmal, naja, auf Fotos hätte man gesagt, wie so eine Art Fotobomb, also eine Podcast-Bomb jetzt. Aber von Ralf Schmitz aus Kiel, der selber sehr dicht dran ist am Thema Nachwuchs und für den Berufsverband da auch tätig ist, daher haben wir uns kurzerhand entschlossen, ihn einfach einzubinden. Viel Spaß.
Hi Annika.
Hallo.
Wir sind ja auf dem Sprung in der Nachwuchssitzung, deswegen liegt es natürlich irgendwie nahe, dass wir uns jetzt auch über Nachwuchs und Eintritt ins Berufsleben unterhalten. Was sind da für dich im Moment die spannenden Themen oder beziehungsweise was hält unser Nachwuchs davon ab, in unser Fach einzutreten?
Das ist eine ganz spannende Frage, weil wir ja auch immer merken, dass der Nachwuchs in den Kliniken fehlt und wir ja fest davon überzeugt sind, bis heute würde ich sagen, dass wir absolut den richtigen Job gewählt haben,
100%.
Weil wir unglaublich viel Spaß bei der Arbeit haben. Und gerade wenn wir unsere PJler sehen, merkt man dann ja doch gewisse Unterschiede. Die einen rennen quasi in den OP, die anderen müssen geweckt werden oder quasi gezerrt werden. Und wir versuchen natürlich, ganz viele für unser Fach zu begeistern, damit das nicht so ist, dass sie wegrennen. Und ich glaube, was man da machen kann und was wir hier auch auf dem Kongress machen mit unseren Studenten, dass wir ihnen einfach einerseits zeigen, wie toll unser Fach ist, aber auch, dass wir persönlich gut mit ihnen umgehen, sie an die Hand nehmen, quasi dort mit einführen und auch praktische Übungen mit ihnen durchführen, damit sie auch merken, das ist ein Fach, das macht schon Spaß.
Ja, also da bin ich 100% der Meinung. Ich glaube, die Inhalte unseres Fachs sind völlig indiskutabel, dass das Spaß macht. Und deswegen machen wir es ja auch. Und ich glaube, was manchmal auch abschreckt, und deswegen haben wir ja diese Sitzung, wie kann man begeistern, gewinnen und halten, heißt es ja, sind die Rahmenbedingungen, unter denen wir unser Fach ausüben. Ich glaube, da gibt es ja schon so ein paar Dinge auch in näherer Zukunft, die sich ändern werden. Was meinst du, ist da der Schlüssel, um da ein bisschen zu einer höheren Begeisterung zu kommen?
Ich glaube, eine Sache, an der wir wirklich hart arbeiten müssen, ist, dass wir ein kleines bisschen mehr Flexibilität in unser Fach bringen. Denn wir merken das an der, ich will das gar nicht sagen, ich bin ja auch noch nicht uralt und du ja auch nicht, aber in der jungen Generation, die jetzt reinkommt, die wünschen sich ein bisschen mehr Spielraum und wünschen sich vielleicht nicht ganz so feste Strukturen, wie man sie noch von den Jahrzehnten kennt. Also wir hören uns ja auch immer noch die Geschichten an, die 36-Stunden-Schicht, die 48-Stunden-Schicht und ich war nur im OP. Und ich glaube, davon müssen wir uns verabschieden. Wir müssen gerade auch darauf eingehen, dass der Frauenanteil auch in der Chirurgie zunimmt und dass wir dort, gerade wenn es in den Übergang gibt zum Facharzt, wenn man ja gerade als Frau im Alter ist, wo man sich auch für eine Familie, für ein Kind entscheiden soll und muss, dass man dort auch Möglichkeiten anbietet, wie man das in den Karriereweg einbauen kann.
Ich glaube, müssen tut es ja zum Glück keiner. Das ist eine Kuriose. Wir interviewen noch. Ja, wir sind mittendrin, statt nur...
Das haben wir auch schon gesagt.
Und man sieht, der Podcast wird live
ich werde live auch mit Benedikt, auf dem Kongress mit Benedikt verwechselt.
Und aber ich glaub, das ist der Punkt, weil wenn man uns hier auf dem Kongress sieht, dann sieht man ja auch, wir sind eigentlich ganz umgänglich alle miteinander und jeder macht ja seinen Beruf gerne. Ja. Und ich glaube, wenn man den richtigen Rahmen schafft, dann hat man eben auch die Chance, da entsprechend den Nachwuchs zu gewinnen. Jetzt haben wir sogar noch einen Spontangast aus Kiel da, Ralf Schmitz. Was denkst du denn dazu? Du bist jetzt hier mitgehangen.
Live mit dabei
mitgehangen,
im Podcast.
Mitgefangen. Ja. Was meinst du, hält den Nachwuchs davon ab, sich noch mehr oder überhaupt für unser Fach zu begeistern?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen im Krankenhaus sind. Wir haben schätzungsweise mehr als 30% reine Bürokratieleistungen abzufrühstücken auf der Station. Und wir haben das gerade gehört, war eine sehr interessante Sitzung über PAs letztendlich, wie PAs im Krankenhaus das Ganze insofern entlasten können, dass der Weiterbildungsassistent tatsächlich auch dann auch zu dem kommt, was er eigentlich ganz gerne machen möchte, nämlich operative Eingriffe oder eben bestimmte technische Untersuchungen. Und das ist das große Problem, was ich im Moment sehe, dass die jungen Assistenten werden einfach verbraten in den Kliniken und das führt nicht dazu, dass der Beruf angenommen wird. Da gibt es ja auch, wir haben ja vor unserem Berufsverband auch, gibt es ja viele Studien, die letztendlich sich angucken, was ist eigentlich wie ist die Stellung der Chirurgie bei Medizinstudenten in unterschiedlichen Ausbildungsstufen. Und am Anfang können sich 25% vorstellen, 25-40%, dass sie die Tätigkeit einem chirurgischen Fach letztendlich übernehmen wollen. Das wird immer weniger. Nach dem PJ sind es noch weniger als 10%. Und das ist das Riesenproblem. Das heißt, wir im Krankenhaus leben das Negativbeispiel letztendlich vor. Und das führt nicht dazu, dass die Chirurgie noch die Krone der Medizin ist, wie es früher mal war.
Annika, wie löst ihr euch das in Hamburg im Speziellen? Hast du einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer?
Also wir haben tatsächlich ein Mentorenprogramm entwickelt für die Studierenden. Und das ist natürlich freiwillig und es ist auch freiwillig, sich als Mentor zur Verfügung zu stellen. Ich habe das vor ein paar Jahren gemacht und das ist relativ viel Arbeit, also mehr als ich auch erwartet hatte. Und man kann auch nicht jeden gewinnen. Ich glaube, da muss man sich klar sein. Aber allein diese persönliche Bindung, dass man die Studierenden kennt, dass man sie vielleicht eher mal auch mit zu einem Kongress nimmt. Ich glaube, das begeistert alle, wenn man mal sieht, wie nett wir eben auch wirklich alle sind und wie viel Spaß das macht. Und dann vielleicht auch heranführt in Richtung Forschung, Doktorarbeit, Projekte. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass sie einen Ansprechpartner haben, ein Vorbild nenne ich es jetzt vielleicht auch mal. Da muss man sich natürlich ein bisschen Mühe geben, auch eins zu sein. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für die Studierenden.
Und ich glaube, das war ein gutes Fazit. Wir haben es ja gehört. Also ich glaube, und wie du sagtest, wir müssen nicht jeden gewinnen. Aber ich glaube, wir müssen die richtigen für unser Fach gewinnen. Die Rahmenbedingungen, und das war kein gespieltes Interview jetzt. Wir haben wirklich hier diesen Überraschungsgast gehabt.
Ja.
Die Rahmenbedingungen sind ganz wichtig. Und ich glaube, da können wir ziemlich viel bewegen, dass man wirklich auf die Tätigkeiten reduziert, die eben den Kern unseres Fachgebiets ausmachen, das ist ganz wichtig, und dann mit gutem und positivem Beispiel vorangeht. Das würde ich als Fazit unverändert so stehen lassen.
Würde ich auch unterschreiben.
Prima, vielen Dank dir.
Danke dir.
Wir haben es gehört, es ist ermutigend, denn unser Fach scheint inhaltlich gar nicht mal so das Problem zu sein. Es sind die Rahmenbedingungen und insbesondere die Exposition gegenüber diesen Rahmenbedingungen, ich sag mal Stichwort PJ, die unsere potenziellen MitstreiterInnen von der Berufswahl abschrecken. Da wird und muss sich auch einiges im System ändern. Wie gesagt, tut es auch, aber nicht immer zu unserem Guten und vor allen Dingen auch langsam. Unsere Fachgesellschaften und Verbände, natürlich auch unser Verband, der BDC, versuchen hier so gut sie können, steuernd einzugreifen. Mehr dazu gibt es auch in den Shownotes, aber man kann eben auch ganz speziell und im Kleinen etwas tun, wie Annika uns erzählt hat. Ich meine, wir sind alle Menschen. Zumindest mir geht es so, dass man da nicht immer 100% Sonnenschein sein kann, aber Fokus und Commitment diesbezüglich sind auf individueller und lokaler Ebene einfach extrem wichtig und da müssen wir alle an uns arbeiten. Da hilft wirklich der stete Tropfen. Das war auch das Fazit der Sitzung und eine wichtige und zentrale Forderung unseres Nachwuchses. Wie gesagt, Nachlesematerial zu einem wirklich extrem wichtigen aktuellen Thema der Nachwuchskampagne des BDCs, aber auch praktisches Material über die PJ-Organisation packen wir in die Shownotes. Wir machen Unfallchirurgie, also muss es natürlich auch ein Update zu den Neuerungen auf dem Gebiet der Osteosynthesen geben. Da habe ich als nächsten Gast Professor Steffen Rosselbruch aus Münster eingeladen, mit dem ich gemeinsam in einer AO-Update-Sitzung zu den aktuellen Innovationen der Unfallchirurgie sprechen durfte. Er wird uns da ein Update zu einem wirklich spannenden neuen Implantat geben, das ganz bewusst über unsere bisherige Designphilosophie hinausgeht, um sowohl Aspekte wie Stabilität, aber eben auch Biologie quasi an der Schnittstelle Mechanik und mechanische Auswirkungen auf Zelldifferenzierung und Frakturheilung adressiert. Ganz spannendes Thema. Viel Spaß.
Ja, Steffen, danke, dass du dabei bist. Und ich glaube, Unfallchirurgie ist ja immer so ein bisschen, also wir werden noch von außen so wahrgenommen, Platte, Schraube, Nagel und mehr müssen wir nicht können und irgendwie, sonst ändert sich ehrlicherweise auch nicht viel. Und die Session, in der wir gerade waren, die zeigt aber eigentlich, gibt es ja schon gute Innovationen, die irgendwie unseren Patienten auch wirklich dienen. Und deswegen hätte ich mich gefreut, wenn du uns mal kurz zusammenfasst, was ist so das, was du denkst, das ist eine lohnenswerte Innovation. Was ist das überhaupt und wo entwickeln wir uns hin?
Ja, also ich durfte gerade eben in der AO Innovation Translation Center Session zu einem neuen Implantat, zu einer biphasischen Platte was erzählen. Das ist ein Implantat, das sowohl Stabilität als auch ein bisschen Flexibilität bei Frakturen zulässt. Und dieses Gleichgewicht herzustellen, das ist das Entscheidende bei der Frakturversorgung. Und da gibt es ein tolles neues Implantat, das es relativ einfach macht. Sieht auch ganz, ganz cool aus und hat letzten Endes ist halt irgendwie eine coole Sache, die letzten Endes ermöglicht, gerade Patienten und beim distalen Femur, da ist es hauptsächlich in der Verwendung, da sprechen wir über ältere Patienten mit schlechter Knochenqualität und da ist es doch ein kleines Spielzeug, was einen noch besser macht, was einen noch mehr, wie soll ich sagen, Erfolgschancen bei diesem schwierigen Patientenklientel ermöglicht.
Und ich glaube, ganz wichtig ist ja auch, das ist ja eine Frakturentität, die ist nicht ganz frei von Komplikationen mit dem, was wir vorher hatten.
Nein, also ich habe in der Vorbereitung dieses Vortrages natürlich so ein bisschen durch die Literatur schauen müssen. Und wenn man sich da einmal anschaut, dass von den 80-Jährigen mit einem distalen Femur quasi 30% innerhalb oder 6% innerhalb von 30 Tagen versterben, das ist schon eine Nummer, also kranke, alte Patienten. Und auch die Komplikationsrate bei der Versorgung ist um die 14%. Also das sind schon Sachen, da ist ein Problem, da muss man besser werden. Und da ist natürlich so neue Implantate, die auf Basis von biologischen und biomechanischen Erkenntnissen entwickelt werden, wo auch Chirurgen so ein bisschen Input geben konnten. Hör mal, so muss es sein und so hätte ich es gerne. Dann ist das natürlich schon eine coole Sache.
Ja, und ich glaube, es muss ja noch nicht mal eine Komplikation sein. Ich meine, wir sehen immer mehr geriatrische Patienten und die Komplikationsrate ist hoch. Aber ich meine, letztlich, wenn man die hinterher anbindet und sagt, ihr dürft noch nicht da voll drauf rumlaufen oder seid mal lieber vorsichtig, das schränkt einmal die Patienten ein. Das ist auch eine Belastung für die Familie, die da drum ist, sozioökonomisch mal sowieso. Und ich glaube, da hilft es auch, dass man ein Implantat hat, wie du schon sagst, das quasi Biologie und Mechanik oder Stabilität vereint, dass man das Beste aus zwei Welten quasi, ja. Also ich habe ein Konstrukt, wo ich drauf rumlatschen kann, ganz plump gesprochen, und gleichzeitig aber auch was mir trotz dieser Steifigkeit durch dieses Bewegungselement hilft,
auch die Biologie zu adressieren. Ja. Also genau was du sagst, diese sofortige Vollbelastung ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Ne? Also das Entscheidende, wenn du mit einem Reha-Mediziner sprichst. Aber wenn wir jetzt, sagen wir mal, auch den Prozess der Heilbehandlung in Deutschland betrachten, ne, vom Unfall zur Versorgung, dann ist der Kostendruck so, dass die Patienten relativ schnell entlassen werden müssen. Und wenn du da eine ältere Dame hast, die kann nicht voll auftreten, die kannst du nicht 6 Wochen im Krankenhaus lassen, die landet dann in der Kurzzeitpflege und da kümmert man sich nicht gut. Ne, das heißt, diese Möglichkeit der Vollbelastung hat auf allen Ebenen deutliche Vorteile, nicht zuletzt der Muskelschwund, aber auch diese Reha-Lücke zu schließen, sodass dass ich da sehr dankbar bin, dass man in dieser Richtung da so Entwicklung vorantreibt.
Ja, und ich glaube, das ist auch das wichtige Signal quasi, dass wir halt nicht die Schrauber sind oder was, sondern dass es doch echt sinnvolle Implantatentwicklungsinnovationen gibt, die den Patienten dient und uns als Behandlern damit ja auch. Ich glaube, wenn man das noch, ich meine, das passiert ja auch auf immer mehr Bereiche überträgt, war ja in der Sitzung auch, wie kann man mit Studien das Ganze untermauern, wo schöpft man wirklich in der Breite unserer Surgical Community, sorry für den Anglizismus, aber es ist ja doch was, was immer wieder fällt. Ich glaube, da sind noch viele Möglichkeiten, also super viel. Und gerade deine Arbeiten, deine tollen Arbeiten, da Frakturheilung vorauszusagen, zu schauen, okay, das Konstrukt, da wäre eine Schraube besser gewesen, eine Schraube mehr besser gewesen. Oder wenn man früh zu erkennen, dass da ein Problem ist, wie es der Frakturmonitor vielleicht irgendwann zulässt. Also wir haben über die digitalen Möglichkeiten, haben wir so, so viele Optionen, die Behandlung weg vom reinen Schrauben hin zu einem Monitoring, hin zu einer individualisierten Therapie für Komplexpatienten zu gestalten. Also ich glaube, dass sich da ganz, ganz viel tun wird in der nächsten Zeit. Und ich freue mich, dass du ganz großer Teil dieser Entwicklung bist. Und ich vielleicht ein kleiner auch dabei sein darf.
Ja, du bist da ein großer Teil dabei. Und ich glaube, das ist ein gutes Fazit für die Zukunft. Ja, auch irgendwie motivierend, das zu machen, was wir machen. Und auch gleichzeitig für diejenigen, die noch nicht entschieden sind, in welche Richtung das gehen soll. Unser Fach gibt doch was her.
Ja, also ich glaube... Jeder hatte mal eine kleine Verletzung.
Ja.
Wir behandeln Kinder, wir behandeln 90-Jährige, wir behandeln Infektionen, Weichteildefekte. Das Ganze wird interdisziplinärer. Der Fachbereich der Orthoplasts ist ein ganz, ganz wesentlicher Prozess, der angestoßen wird hinsichtlich der Behandlung von Schwerverletzten. Das heißt, diese Interdisziplinarität medizinisch, aber auch mit Ingenieuren, mit Softwareentwicklern, da ist so viel an Synergie gerade im Gesundheitssektor. Also ich freue mich auf die nächste Zeit.
Ich auch. Cool. Und ich freue mich, dass du dabei warst.
Danke dir. War mir eine Ehre.
An Steffen an dieser Stelle auch bei der Nachbereitung nochmal ganz liebe Grüße für die lieben Worte. Aber ihr seht, Unfallchirurgie ist eine... ja, letztlich doch kleine Community. Die wichtigen Themen betreffen uns alle und wir ziehen da auch alle an einem Strang. Interdisziplinär, aber eben auch interkollegial. Die Platte und Steffens Arbeiten dazu sind übrigens extrem wichtig, dass genau solche Neuerungen sind, die unseren PatientInnen unmittelbar dienen und die helfen können, die oftmals gravierenden Einschränkungen, die allein die Verletzung, aber eben insbesondere auch eine verzögerte Heilung mit sich bringt, abzufangen. Auch hier habe ich ein paar Links in die Shownotes genommen. Da kann man das Ganze nochmal nachlesen, vor allen Dingen auch die Abbildungen von der Platte sehen. Dann ist das Ganze nochmal viel einfacher zu erfassen. Wahnsinnig spannendes Implantat, es lohnt sich. Steffen hat es aber auch schon mal angesprochen, auch die digitale Outcome-Erfassung ist ein Thema, das uns immer mehr beschäftigt. Daher kümmern wir uns jetzt natürlich auch um das Thema digitale Neuerungen und Themen und sprechen mit Professor David Back aus Berlin. Er ist der Sprecher der AG Digitalisierung und wird uns über die spannendsten Neuerungen, die auf uns zukommen, updaten. Auch hier wurden wir etwas, ich bespiele mal gleich das neue Wort, gepodcast-bombt. Das zieht sich etwas durch die Aufnahme, aber so ist der Kongress. Hier hat uns wirklich jemand recht lange zu geredet, mitten in der Aufnahme. Das haben wir etwas versucht zu schneiden. Der Rest ist aber wirklich live. Ich hatte es ja schon gesagt, interdisziplinär. Wir sind ein Netzwerk, schweres Wort, aber im besten Sinne gemeint. Das Thema haben wir dementsprechend auch kurz aufgegriffen. Jetzt aber das Interview mit David Back.
So. Hi David, wir kommen ja gerade aus der AG Digitalisierungssitzung und da liegt es natürlich nahe, dich zu fragen, was für dich da deine ganz persönlichen Highlights von diesem Kongress sind.
Hi Benny, danke dir vielmals, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich auch über unser Gespräch jetzt. Ich denke, natürlich ist der DKU ein...
Ciao, wir sind mitten auf dem Kongress, das macht gar nichts, da dürfen Leute auch in die Podcast-Aufzeichnung reinfallen, das macht es nur authentisch.
Perfekt. Also ich denke natürlich, als dieser Kongress, der DKU, hat er unglaublich viele Dinge in dem Bereich der Praxis und im Bereich der Theorie. Was die Digitalisierung speziell angeht, denke ich, haben wir zum einen mal das Attraktive, dass wir hier Vorträge hören über Projekte, die bereits laufen, die bereits auch schon in der Klinik sind. Das sieht man nur auch aus eurem Bereich in Tübingen, zum Beispiel jetzt Fracture Monitor oder andere klinische Anwendungen. Auf der anderen Seite auch viele Kollegen, die sich mit zukünftigen Themen auseinandersetzen. Da muss man sagen, auch als ein Schlagwort sicherlich unter anderem ChatGPT oder andere Language Models, die mit Hilfe von KI Potenzial ergründen, was kann man eigentlich in der Zukunft machen, um unseren Arbeitsalltag einfacher, effizienter für die Patienten besser zu gestalten.
Ja, und ich glaube, das ist eine gute Anknüpfung. Wir haben ja gerade schon kurz gesprochen. Der Arbeitsalltag, vielleicht muss man, kann sich ja durchaus auch auf die neudeutsch Low-Hanging Fruits quasi konzentrieren. Man muss ja vielleicht gar nicht direkt die eierlegende Wollmilchsau finden. Aber vielleicht hilft es uns ja auch schon, wenn man unseren Arbeitsalltag erleichtert, oder?
Genau. Wir haben gerade bei einer Session gesprochen, wie geht es in Zukunft weiter mit gerade KI? Was macht die Diagnostik, die Therapie? Und da haben wir gerade darüber gesprochen, dass allein schon das pure Leben, einen Arztbrief schneller zu schreiben, nach dem Standard der Klinik, einfach mal im Dienst nicht verzweifelt zu suchen, wo ist das nächste Bett frei? Oder was muss ich eigentlich ansetzen an Medikamenten? Wenn man in diesem Bereich bereits Hilfe haben könnte, wobei, da muss ich mich gleich mal korrigieren, Medikamente ist ja schon etwas Therapeutisches, wo man auch wieder mal wie als Arzt noch lange Zeit erwürgt sein wird. Aber das Organisieren des Alltags, die Sprechstunde, dass die Sprechstunde richtig organisiert ist, dass man sich selber anrufen muss, all diese Dinge. Und ich glaube, dass man da zwei Sachen machen muss. Zum einen mal darf man natürlich das Träumen nicht aufgeben, dass es besser wird von außen, aber man sollte sich auch selber damit auseinandersetzen, wo möchte man selber ansetzen, dass es besser wird. Und ich glaube, dann auch mal etwas selber tun, vielleicht andere Leute, Kollegen finden, die auch in diese Richtung etwas entwickeln. Das wird nicht ganz einfach sein, das Ganze rechtlich adäquat auch in Krankenhausstrukturen zu integrieren, haben vielleicht Niedergelassene einen einfachen Status. Aber ich glaube, sich darum jetzt zu kümmern, denn es wird weiterentwickelt werden und wenn wir die Möglichkeit haben, Einfluss darauf zu nehmen, werden wir einen besseren Arbeitsalltag später haben. Ja. Bin ich fest davon überzeugt. Und damit können wir anfangen.
Die teile ich voll und ganz, diese Überzeugung. Das weißt du ja auch. Ja. Und ich glaube, es ist ja, also zum einen finde ich es irgendwie immer auch schön, ja, auch für die jungen Hörerinnen und Hörer, die wir haben, zu hören, das ist ein Feld, da kann man sich noch richtig einbringen, ja.
Auf jeden Fall.
Und zum anderen, wir kommen ja vom AG-Treffen. Und ich glaube, auch das ist ein Aspekt, wir machen ja eine Kongressnachlese, ein Aspekt dieser Kongresse. Also das ist das eine. Und das andere ist so eine AG, auch das, darum geht es ja auch bei den Kongressen. Es geht ja um das sogenannte Netzwerk aufzubauen. Aber es ist ja eine gute Plattform auch, um irgendwie sich und seine Interessen mal dem Realitätscheck auszusetzen und vielleicht auch Mitstreiter zu finden.
Oder wie siehst du das? Ich sehe es genauso. Und das ist tatsächlich das, was ich denke, was ich auch allen jungen Kolleginnen und Kollegen mitgeben würde, ist, dass dieses Netzwerken mag vielleicht manchmal einen schrägen Touch haben. Es mag elitär sein, es mag vielleicht auch irgendwie anrüchig sein, aber letztendlich geht es ja in erster Linie um einen Austausch. Und es geht um einen Austausch mit anderen, in Anführungsstrichen Mitleidenden. Man stellt dann fest, egal wie alt sie sind, egal ob sie jung im Studium sind, gerade Assistenzärzte, Fachärzte, Oberärzte, Selbstchefärzte, die Probleme sind meistens ja die gleichen. Die werden ja geteilt. Und alle wollen nur schlicht etwas verändern. Die Zeit ist unterschiedlich und in der AG findet man eben die Leute, die bereit sind, sich ein bisschen mehr die Zeit zu nehmen und die Zeit zu investieren, weil sie mehr daran glauben, etwas verändern zu können. Und deswegen würde ich beides empfehlen, sich zu engagieren, und das ist gut. Wir sind ein Beispiel, aber es gibt so viele Möglichkeiten und auch in dem eigenen Umfeld Mitstreiter zu finden. Und das ist ja das eigentlich Entscheidende, dass man mit anderen Leuten sich selber quasi voranbringt im Austausch und damit dann etwas bewegt. Und auch da wiederum, wie wir beide wissen, auch mit kleinen ersten Schritten. Nicht gleich den verzweifelten großen Schritt machen, wie verändere ich die Welt. Das kann man immer im Hinterkopf haben. Aber am Anfang einfach mal kleine Schritte zu machen, die ersten Steps zu machen. Wie funktioniert der Arbeitsalltag? Wie funktionieren wissenschaftlich, Publikationen, aber auch in die Praxis umgesetzt, im Austausch mit Leuten, die so schon mal was auf die Beine gestellt haben. Wie ist mir rangegangen? Und dann dieses ewige Lernen, scheitern, scheitern, scheitern. Wenn man dann oft genug aufsteht, das ist das Klassische, gibt so viel, es gibt ja, von Rocky, Balboa, was auch immer, Ariel Green, kannst du vielleicht noch verlinken wahrscheinlich oder so.
Ja, auf jeden Fall.
Das sind Sachen, die sind Gold wert.
Sehr gut. Und ich glaube, das ist ein gutes Fazit. Und du, ich glaube, was man auch einfach sagen kann, mir ging es zumindest so als Berufsanfänger, diese AG-Sitzung, man hat sich ja immer nicht getraut. Das sind diese kleinen Räume und da sitzen die Leute, die kennen sich ja alle auch schon. Und ich bin dann der Eindringling, der da reingeht. Aber ich glaube, da ist wirklich jeder willkommen.
Auf jeden Fall.
Kann sich da einbringen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Statement.
Auf jeden Fall. Ich danke dir, Ben.
Ich danke dir damit.
Ciao. Servus.
Zeigt sich ganz deutlich in unserem Fach, da tut sich im Moment richtig viel, das finde ich spannend und motivierend und ich freue mich immer, dass ich da auch einen kleinen Teil mitgestalten kann. Übrigens über die AGs kann man da auch wirklich in den frühesten Nachwuchstagen direkt Anschluss finden und auch Anknüpfungspunkte für die eigene Arbeit. Also auch hier ganz, ganz herzliche Einladung zur Mitarbeit, die entsprechenden Links gibt es in den Shownotes. Jetzt bleiben wir ein wenig bei den digitalen Möglichkeiten. Daniel Schäfer aus unserer Arbeitsgruppe hier in Tübingen hat nicht nur seinen ersten Vortrag bei der DKU gehalten, sondern gleich ein ganz wichtiges Thema adressiert, nämlich wie kann ich mit Individualimplantaten, also Thema 3D-Druck und Vorab-Simulation nicht nur das Röntgenbild, sondern eben auch die Funktion unserer Patientin direkt beeinflussen und gegebenenfalls sogar in Zukunft die funktionellen Auswirkungen eines Eingriffs direkt abschätzen. Viel Spaß.
Hi Dan.
Hi.
Du hast ja heute tatsächlich deinen ersten Vortrag gehabt und zu einem sehr spannenden Thema auch. Mhm. Und zwar, wie man quasi das Behandlungsergebnis, gerade bei komplexen Fällen oder in deinem Fall Revisionsfällen, vielleicht vorab schon so ein bisschen erahnen kann oder wie man vielleicht auch die Behandlung auch schon wirklich mit Hinblick auf das funktionelle Ergebnis für Patientinnen und Patienten verbessern kann. Willst du uns kurz erklären, was ihr da macht und was das Prinzip quasi ist?
Ja klar, gerne. Vielen Dank. Also grundsätzlich ist es so, wir schauen uns Unterarmkorrekturen an, Unterarmfrakturen, die nicht richtig ausheilen im Sinne einer Pseudarthrose. Und die reproduzieren wir in einem dreidimensionalen Bild, schauen uns dieses dreidimensionale Bild an und rekonstruieren in dieser Bildgebung eine Korrekturosteotomie, um eine Fehlstellung zu korrigieren. Und diese versorgen wir mittels einem Individualen.
Und das ist ja das Coole. Es ist ja nicht nur, dass der Knochen nicht heilt, er steht ja auch
in den Fällen,
die du gezeigt hast, falsch.
Genau.
Und das sieht nicht nur hässlich aus im Röntgen, das macht ja auch funktionell für die Patientin wahnsinnige
Absolut, ja. Die Patienten haben schwere Probleme. Pronation, Supination ist häufig sehr stark eingeschränkt. Und die sind im Alltagsleben natürlich sehr...
Total wichtig. Ich habe für den Podcast das Handy in der Hand. Wenn ich nicht supinieren kann, dann nehme ich nichts auf.
So ist es, ja.
Und ich meine, bisher, wenn man sowas nicht vorweg plant, man orientiert sich ja am Knochen letztlich.
Genau.
Sorry, ich wollte nicht sagen, aber es ist, und wenn man den Knochen korrigiert und hinterher ein schönes Röntgenbild hat, dann hat man erstmal ein schönes Bild. Korreliert natürlich häufig mit einem funktionellen Ergebnis, aber
nicht immer.
Nicht immer und man kann es nicht vorhersehen.
Genau.
Und bei dir ist ja dann quasi das Novum. Ihr wollt ja quasi simulieren, wie sich das auch auf die Funktion auswirkt. Mhm. Und das, glaube ich, halte ich für was ganz Spannendes und ganz Wichtiges. Mhm. Und dann habt ihr aber ja noch einen Aspekt damit drin, nämlich den Aspekt der Zulassung. Was verbirgt sich da drin, dass nämlich ja auch eine sehr zukünftige Herausforderung betreffen wird?
Ja. Hinsichtlich einer komplett digitalen Studie, einer digitalen Zulassungsstudie. Ja, also die Idee ist, basierend auf den akquirierten Daten, die wir durch diese Studie und diese Bildgebung und die mechanischen Testungen, die wir mit den Patienten durchführen, daraus für jeden Patienten einen digitalen Zwilling zu schaffen und aus diesen digitalen Zwillingen eine vollständige digitale Studie zu erschaffen. Und basierend auf dieser digitalen Studie könnte man natürlich Studien entwerfen ohne Patienten und mit einer geringeren Anzahl möglicherweise an Patienten.
Ja. Und ich meine, das ist ja wichtig, weil
das wissen wir alle, die Studien durchführen. Studien sind teuer.
Und, absolut.
Wenn man es irgendwie, und vor allen Dingen Studien am Patienten und an der Patientin sind teuer, wenn man das irgendwie schaffen kann, digital abzubilden, ist das natürlich, natürlich extrem viel wert. Und das fand ich bei dir so beeindruckend. Mhm. Und ich glaube, auch, was auch wichtig ist, der Aspekt der Interdisziplinarität. Ja? Mhm. Da sind Techniker mit dabei, da sind Automobilbauer mit dabei.
Absolut, ja.
Und für die ist das ja was ganz Normales. Mhm. Ja?
Aber wir bringen es alles unter einen Hut. Also die Biomechanik, die Automobilplaner, die Implantatversorger und natürlich wir, die Kliniker, die dann die operative Versorgung und das Ganze klinisch möglich machen. Also da ist wirklich ein sehr komplexes Konglomerat an Menschen und Ingenieuren verschiedenster Fachrichtungen wirklich unter einen Hut gebracht.
Und ich glaube, das ist ja auch die Zukunft, ja? Dass man da die Expertise entsprechend vereint, um dann eben sowas abbilden zu können. Und ich meine, da profitieren ja die Patienten in ganzer Bandbreite akut von der Funktion und in Zukunft, wenn man es digital abbilden kann. Mhm. Und ich glaube, das war ja auch das Feedback, was du gekriegt hast, das ist ja sehr gut aufgenommen worden.
Mhm. Absolut, ja. Also es wurde sehr gut aufgenommen. Der Cliffhanger war, wie gesagt, die Zulassungsstudie.
Ja,
und ich freue mich über dieses Projekt und dass ich da teilnehmen darf an diesem Projekt. Und es ist sehr schön.
Prima, spannender Ausblick und du hältst uns bestimmt auf dem Laufenden.
Absolut, sehr gerne.
Top, vielen Dank.
Vielen Dank.
Ihr seht, die Chancen, etwas zu machen und sinnvollen, ja wirklich positiven Wandel mitzugestalten, sind in unserem Fach wirklich reichhaltig. Man kann mit solchen Projekten nicht nur ganz akut daran mitwirken, unsere PatientInnen besser behandeln zu können, sondern auch zukünftige Prozesse und vielleicht sogar negative Auswirkungen mancher, ja auch politischer Rahmenbedingungen abzufangen. Und als wäre das noch nicht Ausblick genug, der Kongress steht ja unter dem Motto Zukunft wollen, Zukunft machen. Und daher habe ich zu guter Letzt noch mit Carolina Vogel gesprochen. Sie ist natürlich Podcast-Veteranin hier bei Search & Talk, auch aus Tübingen. Aber sie war in einer Utopie-Sitzung, wie man den perfekten Tag als Weiterbildung konstruieren könnte als Vortragende. Und da wollen wir natürlich hören, wie so ein perfekter Tag aussieht. Viel Spaß.
Hi Caro.
Hi.
Du hattest ja einen Vortrag in der Utopie-Sitzung, wie sie sich nannte. Und da hast du erzählt, wie so der quasi perfekte Tagesablauf im Leben einer Weiterbildungsassistentin aussehen könnte. Jetzt sind wir natürlich alle gespannt, wie sieht er aus?
Ja, genau. Ich durfte über die perfekte Weiterbildung sprechen. Was kann Digitalisierung leisten? Und zunächst einmal muss ich widersprechen. Ich habe gar nicht gezeigt, wie der perfekte Tag aussieht, sondern ich habe erstmal skizziert, wie eigentlich die Realität von Weiterbildungsassistentinnen und Assistenten in der Unfallchirurgie aussieht. Aber es sollte ja eine Utopiesitzung sein. Das heißt, wir wollten zeigen, wie könnte denn die perfekte Welt aussehen und wie könnte die Digitalisierung eben dazu beitragen, dass unsere Weiterbildung verbessert wird. Und da ging es um Themen wie automatisches Einloggen, wenn wir die Klinik betreten, Arbeitszeiterfassung. Aber ganz großer Punkt war tatsächlich die Minimierung von administrativen Tätigkeiten durch intelligente Krankenhausinformationssysteme, durch künstliche Intelligenz, die womöglich unsere Visiteneinträge bestimmt, durch Simulationen, bei denen wir unsere Operationen üben können. Also alles Dinge, die es eigentlich schon gibt, aber die viele von uns in der Weiterbildung nicht erfahren.
Daran hört man, dass wir diesen Podcast etwas nachträglich aufgenommen haben, weil beim DKU, wir sind nicht auf einen Nenner gekommen, aber sehr schön. Wir sind noch sehr zeitnah dran.
Wir sind sehr zeitnah dran.
Und bei uns wird nach jeder OP um die Säule gewischt, auch wichtig.
Auch wichtig, also wir melden uns hier aus der Schleuse gerade.
Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, und du hast es gesagt, du hast mir widersprochen, das ist natürlich nicht wichtig, aber wir meinen das Gleiche. Ja? Du hast nämlich völlig recht, die Sachen gibt's alle schon, aber auch wenn man bei uns in die Klinik reinlaufen würde, vieles davon haben wir ja nicht umgesetzt.
Ja, jetzt genau. Es gibt die Frage. Total viele Potenziale eigentlich. Nicht nur in dieser administrativen Geschichte, die uns alle so plagt, sondern auch, wenn wir zum Beispiel an digitale Biomarker im Rahmen von Wearables beispielsweise denken, ja, die eigentlich total einfach zu erfassen wären, wo wir unsere Patientinnen und Patienten besser betreuen könnten. Aber ich will das Wort Schnittstelle nicht benutzen, aber es ist auch ein Unwort eigentlich in dem Kontext.
Ja, aber es ist ja verrückt. Wenn du überlegst,
das gibt's ja alles schon. Wieso schaffen wir es nicht, dass das in die Klinik zu kriegen? Ist das ein reines Geldproblem? Ist das ein Wollen?
Ich glaube, das ist eine komplexe Frage, die man nicht einfach beantworten kann. Ich glaube, da gehören viele Sachen dazu. Zum einen bin ich der Meinung, dass da ein bisschen was verpasst worden ist, womöglich, wenn man an die Digitalisierung, digitale Infrastruktur in den Kliniken denkt und die Notwendigkeit noch nicht so ganz gesehen wird. Und dann haben wir oft das Problem im Krankenhaus, dass wir zwar digitalisieren, also ein Dokument beispielsweise einscannen, aber nicht digital transformieren. Das heißt, die Inhalte, die wir digital nutzen wollen, auch smart verfügbar haben. Ja, das heißt, dass Digitalisierung eigentlich kein Pain ist, sondern eine Arbeitserleichterung. Und da kann ich den Bogen schließen, warum die Digitalisierung was in unserer Weiterbildung leisten kann. Die allermeisten Kolleginnen und Kollegen verbringen am Tag zwischen 2 bis 4 Stunden nur mit rein administrativen Tätigkeiten. Und ich glaube, um eine gute Chirurgin, ein guter Chirurg zu werden, brauchen wir Zeit am Patienten. Sowohl auf Station als auch in der Notaufnahme und natürlich ganz vor allem im OP. Und wenn wir mehr Zeit haben, werden wir bessere Chirurginnen. Deswegen brauchen wir eine bessere Digitalisierung.
Ganz zu schweigen vom Effekt, den das auf die Zufriedenheit hat, wenn man den Kram nicht mehr Hand zu Fuß machen muss. Ja, prima. Vielen Dank. Für alle, die das nachlesen wollen, du hast ja auch für die Kongresszeitung zusammengefasst.
Ganz genau, ja.
Den packen wir in die Shownotes, den Artikel. Merci. Und dann sage ich dir vielen Dank.
Ja, danke auch. Bis bald.
Ja, die Zukunft hält doch vielleicht viele praktische Neuerungen bereit. Von denen sind wir natürlich in manchen Belangen noch ein bisschen weg. Aber es gilt steter Tropfen und es gibt ja doch immer wieder Arbeitgeber, die sich hier besonders hervortun und entsprechend, glaube ich, auch vom Nachwuchsmangel einfach weniger oder vielleicht sogar gar nicht betroffen sind. Ich hoffe, meine kleine Nachlese hat euch gefallen, denn das war's für heute mit Surgeon Talk, der chirurgische Podcast. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt mir gerne direkt oder meldet euch über www.surgeon-talk.de. Wie gesagt, auch bei Wünschen zur Nachlese der nächsten Kongresse gerne direkt melden. Ansonsten freue ich mich schon auf die nächste, dann wieder in Anführungsstrichen normale klinische Folge gemeinsam mit euch, euer Benedikt.
Surgeon Talk wurde präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Vielen Dank an unsere Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE & Co. KG, Olympus Deutschland GmbH und Medtronic GmbH.